Lob und Dank. Ein schöner Tag, was? Sonne, Pfingsten, Heiliger Geist. Lass uns aufstehen und lass uns diesen Tag beginnen, diese Andacht beginnen im Namen des Herrn Jesus. Herr, ich danke dir, dass du uns einladest. Kommt und seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Herr, wir wollen heute Abend deine Güte, deine Barmherzigkeit schmecken. Und du deckst uns den Tisch, du salbst unser Haupt, du schenkst uns voll ein, du weidest uns auf eine grüne Aue. Wir können uns richtig vorstellen, was eine grüne Aue ist, wenn man draußen die Natur sieht, Herr. Du weidest uns auf einer grünen Aue, führst uns zum frischen Wasser. Auch Halleluja, Vater, ich danke dir für deine Fülle, die du deinen Kindern und deinem Volk schenkst, auch jetzt in dieser Stunde. Amen. Praise Gott, kommt in sein Tor über deine Gegenwart. Wir freuen uns über dein Wort, wie einer, der eine große Beute macht. Halleluja. Heiligste, wir sind deine Söhne und deine Töchter, Herr. Wir sind dein Eigentum, Herr. Halleluja, und du heißt uns willkommen heute Abend. Halleluja, Halleluja, du erquickst unsere Seele. Du erquickst unseren Geist, du erquickst unseren Leib. Oh, parima la pashira banendo ripita sola ella pendio buni. Hurama santo, Herr, du erfreust uns. Du erfreust uns mit deiner Herrlichkeit. Du erfreust uns mit deinem Sieg. Du erfreust uns mit deinem Erbarmen. Halleluja, Halleluja. Deine Gegenwart erquickt uns. Du bist würdig zu nehmen Dank, Lob, Preis, Ehre und Anbetung. Halleluja, Halleluja, du hast alles vollbracht, oh Gott. Oh Herr, und wir können jetzt nur noch danken und nur noch danken für das vollbrachte Werk, für die vollbrachten Taten der Erlösung. Halleluja, du hast unsere Sünden vergeben und ins Meer versenkt, wo es am tiefsten ist. Herr, du hast alles hinter dir geworfen, was unser Leben ausgemacht und verdorben hat. Herr, und du hast uns erfüllt mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Güte. Wir danken dir, wir danken dir. Halleluja, Geschwister, ich fühle, wir sollen Gott danken einfach. Lass unsere Hände emporheben. Halleluja, und wir danken ihm mit unserer Stimme, mit allem, was in uns ist. Wir danken dem Herrn, der Großes an uns getan hat, der uns die Sünden vergibt und unsere Gebrechen heilt. Halleluja, wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Heiliger Geist. Wir danken für die Herrlichkeit, die wir jetzt in Jesus Christus haben. Halleluja, Halleluja. Danke, 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 danke. Danke, Vater. Halleluja, seiner Majestät gilt unser Lobpreis. Ja, Amen. Praise Gott. Lass uns Platz nehmen. Wir ehren ihn. Ich habe darüber nachgedacht, wo kommt das Halleluja überall in der Bibel vor? In den Psalmen und dann in dem Alten Testament kommt es nicht mehr weiter vor, das Halleluja. Und dann erst in der Offenbarung, wo die Erlösten kommen. Und die singen dieses große Halleluja. Würdig ist das Lamm zu nehmen Lob, Dank, Preis und Ehre. Morgen herzlich eingeladen, 10 Uhr. Die Gemeinde hat Geburtstag. Die Gemeinde Jesu. Ohne Pfingsten gibt es keine Gemeinde. Ohne Pfingsten gibt es kein geistliches Leben. Also das ist was Großes passiert am Pfingsten vor knapp 2000 Jahren. Und das wollen wir nachfeiern. Und wir wollen uns beteiligen an die Verheißung des Vaters. Morgen ist das Thema um 10 Uhr. Die Verheißung des Vaters ist da. Jesus hat sein Wort erfüllt. Jesus ist angekommen. Ein amerikanischer oder farbiger Bruder hat mal eine Predigt gehalten und über Pfingsten, die hat mich fasziniert. Und dann sagte er, weiß ganz genau, wie weit der Himmel von der Erde weg ist. Jesus hat gebraucht, also 10 Tage, bis er hochkommt von Himmelfahrt bis Pfingsten und so weiter. 10 Tage, also 5 Tage rauf und 5 Tage runter. So weit ist der Himmel von der Erde entfernt. Afrikaner natürlich, unsere lieben Geschwister. Aber der Herr Jesus hat sein Wort erfüllt. Er sagt, ich werde euch nicht weiser lassen. Ich komme, und zwar einer, der besser ist wie ich, kommt zu euch. Und das ist der Heilige Geist. Und der ist allezeit bei uns und überall auf der ganzen Welt. Damals konnte Jesus nur an einem Fleck sein, in Palästina. Heute ist er auch bei uns hier, Nazareth-Kirchstraße 51. Das ist so schön, dass er überall ist. Dann nächste Woche, Mittwoch. Es geht ja weiter, wir hören ja nicht auf mit Gottesdiensten und sagen, das ist der Heilige Geist, das reicht uns. Uns reicht es nicht. Wir brauchen immer frisches Gras, frisches Wasser, frisches Brot, ja, frische Salbung, frischen Segen. Am 14. Mai, Mittwoch, 16 Uhr, wird das Thema sein, ein Wort an Alleinstehende. Witwen, Waisen, ledige, verheiratete, geschiedene, egal. Und manchmal sind Leute, die so viele Leute um sich haben, du glaubst gar nicht, wie viele einsame Leute sind, wenn man noch selbst so viele Leute um sich hat. So, man kann genauso einsam und allein sein. Also ein Wort an Alleinstehende, alle inklusiv. Ja, ein Wort von Gott. Dann am Freitag nächste Woche, du kannst erlöst werden, was es auch immer ist. Dann am Samstag, den 17. Mai, 19 Uhr, also nächste Woche Samstag, der Tod seiner Heiligen. Glaub nicht, dass es um Sterben geht. Aber ich habe eine Botschaft, der Tod der Heiligen. Was ist der Heilige? Und wie wird man ein Heiliger? Der Tod der Heiligen Gottes. Und dann am Sonntag, den 18. haben wir um 10 Uhr das Reich Gottes kommt. Und abends haben wir einen prophetischen Abend, wir werden auch Segnungsgottesdienst hier haben, ein Stück weit. Zeichen Gottes an Meer, Wind und Wetter. Es geschehen so viele Zeichen, dass wir gesagt haben, wir müssen extra einen Gottesdienst machen. Überall passiert so viel, was hinweist, was hindeutet, der Sommer kommt. So wie Jesus sagt, ihr wisst, wenn die Bäume ausschlagen, der Frühling ist vor der Tür. Wir ahnen etwas, wir spüren etwas, in der Luft liegt etwas. Nicht nur, dass Benzin teurer wird, sondern es wird alles teurer. Zeichen an Sonne, Mond und Sterne und auch hier die Stürme, was unten in Asien passiert ist, diese Hunderttausende von Toten. Und so, das ist alles nicht von ungefähr. Das sind Zeichen der Endzeit. Also Zeichen an Wind, Wetter und Meer und so weiter. Und das Meer tobt. Warum? Weil der Herr immer der Erde näher kommt. Und je näher Gott der Erde kommt, dieser verdorbenen Erde, verfallenen Erde, desto mehr zittert die Erde, denn die Erde muss Rechenschaft ablegen. Und was ist daraus geworden? Da müssen Menschen auch plötzlich vor dem allmächtigen Gott treten und auch Rechenschaft ablegen. Was ist daraus geworden? So, Zeichen, ganz herzlich eingeladen. Heute mein Thema, komm in die Gegenwart Gottes. Wir haben schon gesungen, eigentlich müssen wir nicht mehr groß kommen, wir sind. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Zeitlang habe ich so dumm gedacht, ich muss also zuerst, ist er da, ist er nicht da, da, ist er da, der ist da. Blöde Sache. Wir haben von seinem Wort die Verheißung und er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Vergiss alles andere. Wenn du sagst, ich fühle Gott nicht, ich weiß nicht, er ist da. Du glaubst bloß nicht. Du vernimmst es nicht. Dir fehlt die Antenne für die Gegenwart Gottes, das Auge. Du hörst nicht, du siehst nicht, du bist blind oder taub und so weiter. Und deshalb, was wir brauchen eigentlich, Herr, öffne mir die Augen, dass ich Gott sehe, dass ich Gott verstehe, dass ich Gott wahrnehme, dass ich sensibel werde für Gott. Wir sind schon so abgestumpft. Nur irdisch, was ich sehe, das glaube ich. Und was ich nicht sehe, das gibt es für mich nicht. So, wir sind nur so irdisch programmiert. Komm in die Gegenwart Gottes. Gott erwartet mich schon seit 2000 Jahren. Er ist da. Wartet auf mich. Er will mit mir Gemeinschaft haben. Die Ewigkeit greift nach mir. Die Gegenwart Gottes ist Ewigkeit. Eigentlich, wir sind mit der Ewigkeit konfrontiert. Und viele Menschen können damit nichts anfangen. Ich werde nie vergessen, da kommt eine Schwester aus Frankfurt-Oder zu mir, ganz aufgeregt, und sagt, Bruder Matthäus, was habe ich falsch gemacht? Die hat auf der Straße Traktate verteilt. Und dann hat sie irgendeiner Person gesagt, komm, möchtest du zu Jesus kommen? Dann schrie sie ganz laut auf der Straße auf, nein, ich will noch nicht sterben. Viele Leute denken, zu Jesus kommen, in die Gegenwart Gottes kommen, ist sterben. Nein, das ist Leben. Und deshalb auch die Predigt, der Tod seiner Heiligen, so dass wir das auch richtig verstehen, dass wir keine Angst vor der Ewigkeit haben. Wir haben bereits die Ewigkeit in uns. Wir haben die Gegenwart Gottes in uns. Gott hat seinen Geist in uns hineingeblasen und da wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und seitdem ist der Mensch ein geistiges Wesen und wir haben nur Gott verdrängt. Das ist das große Problem. Wir ignorieren Gott. Wir beachten gar nicht. Denn Gott redet zu unserer Seele. Nachts, wenn du träumst, dann redet Gott zu dir, rüttelt und schüttelt dich und dergleichen. Nun, die Gegenwart Gottes, was ist die und wo ist die? Zuerst einmal, wenn ich das grob umreiße, die Gegenwart Gottes ist im Himmel. Dein Reich, deine Kraft, deine Herrlichkeit ist oben und dein Wille geschehe auf Erden, wie er bereits im Himmel geschieht. Also im Himmel ist die Gegenwart Gottes, im Himmel hat Gott das Sagen, im Himmel bestimmt der Herr und hat die Erde den Menschen gegeben. Und jetzt ist unser Auftrag, dass wir das, was oben passiert, nehmen und hier übertragen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie drüben bereits geschieht. Also im Himmel ist der Thron Gottes, dort ist Gott zu Hause, dort regiert er, dort hat er das Sagen. Und wir als Gläubige jetzt, verrückt, das ganze christliche Leben ist eine verrückte Sache. Gott möge mir vergeben. Es ist aber auch so, in der Bibel heißt es, unser Wandel ist im Himmel. Mit Christus sind wir versetzt an himmlische Orte. Aber ich bin immer noch in Berlin. Ich sollte Berlin zum Himmel machen. Nicht über, Himmel über den Berlin, nein, hier auf dieser Erde muss der Himmel kommen. In mein Zuhause, da wo ich wohne, in mein Apartment, in meine Nische oder egal, in der Mansarde, wo du auch immer dich befindest, da soll die Gegenwart Gottes hineingetragen werden. Und noch einmal, wo ist die Gegenwart Gottes weiter? Weißt du, wir leben in einem großen Spannungsfeld und das muss man verarbeiten, sonst platzt dir der Kopf. Wenn du es nicht innerlich gut verarbeitest, dann wirst du wahnsinnig, schizophren, gespalten letztendlich vielleicht. Du bringst es alles nicht mehr zusammen. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn du im Namen Jesu uns versammelt haben und wir haben uns im Namen Jesu versammelt, das heißt also, Jesus ist bereits da. Er ist da. Und was zwei oder drei bitten werden in meinem Namen, das werden sie kriegen. Und dann sagt Jesus noch etwas, ich bin bei euch alle Tage, nicht nur am Sonntag und Pfingstag und Ostern oder Weihnachten und Geburtstag und Namenstag. Nein, ich bin alle Tage bei euch. Und weißt du, was alle Tage heißt? Auch die schlimmen Tage, auch die schrecklichen Tage, auch die unangenehmen Tage, nicht nur Feiertag. Weißt du, ich brauche Gott nicht nur für den Feiertag, ich brauche Gott für den harten Arbeitstag, für den Krankheitstage. Ich bin bei euch alle Tage, also die Gegenwart Gottes. Und das heißt jetzt, ich muss es irgendwie übersetzen. Ins Deutsch, komme Herr Jesus, sei mit mir. Oder du bist bei mir und das irgendwie Gott proklamieren und Gott ankündigen. Der Heilige Geist ist es, der mich verklären wird. Der Heilige Geist ist es, der mich groß machen wird. Der Heilige Geist ist es. Und wir erleben die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist. Und seit Pfingsten, seit dem Geburtstag der Gemeinde Jesu, ist der Heilige Geist gegenwärtig. Es ist das Zeitalter der Gnade. Es ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Und eigentlich der Heilige Geist, überall wo Luft ist, ist auch der Heilige Geist. Jesus haucht jetzt seine Jünger an. Nehmt hin den Heiligen Geist. Es ist genau das Gleiche, was beim Schöpfungstag passierte, als Gott den Menschen aus den Stoffen dieser Erde formte und ihn anblies und er wurde eine lebendige Seele. Und seitdem leben wir. Seitdem sind wir eine Persönlichkeit. Seitdem denken wir. Seitdem treffen wir Entscheidungen für und gegen. So. Die Gegenwart Gottes ist da und jetzt liegt es an uns, was wir daraus machen. Je mehr du mit Gott, wie isst man das? Juden sagen, wenn zwei Juden die Straße gehen und sich über Gott unterhalten, ist Gott bei ihnen. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, ist Gott da. Die Gegenwart Gottes wird erlebt, wenn du sagst, Jesus, ist er da. Oder wenn du sagst, Vater, oder wenn du sagst, Heiliger Geist. Wenn wir den Namen des Herrn anrufen, ist er da. Also in dem Augenblick, wir nehmen also die zwei gehen hier spazieren und wir sprechen über Bruder Matutis. Und Bruder Matutis ist da bei ihnen, so im Geist. Die stellen sich vor und so weiter und über ihre Gedanken. Bruder Matutis hat das gesagt, hast nicht gehört, was er da gesagt hat und so weiter. So ähnlich ist die Gegenwart des Heiligen Geistes noch viel stärker, noch viel intensiver und so weiter. Zwei Menschen unterhalten sich über Gott. Deshalb sagt Jesus, wo zwei oder drei eins werden. Und mit Gott über Jesus reden, da ist er gegenwärtig. Und wir erleben die Gegenwart Gottes. Warum wir so wenig von Gott erleben? Wir reden viel zu wenig von Gott. Wer mich bekennt vor den Menschen, das heißt also, wenn du deinem Bruder sagst, hör mal, der Herr ist groß und der Herr ist wunderbar und so weiter, plötzlich ist der Herr groß und wunderbar. Der Teufel und Gott können nicht existieren, es sei denn, du rufst sie an. Die existieren nicht. Aber in dem Augenblick, wo du dich mit Teufel beschäftigst und Dämonen beschäftigst und Geistern beschäftigst und Panik und Ängste beschäftigst und alle anderen Probleme beschäftigst, die sind da. Du musst nur das Problem ansprechen, das Problem ist da. Sprich aber die Herrlichkeit Gottes an. Sprich den Himmel an. Sprich Jesus an. Und Jesus ist da. Wir rufen an. Also Gott hat uns Telefone beigebracht, wie man Telefone entwickelt oder Mobilphones oder Handys, was wir hier in Deutschen sagen. Und wenn wir brauchen das alles, für das Geistliche brauchen wir nicht. Seele und Geist sind da. Und wenn du mit deinem Mund bekennst, der Herr ist da. Und deshalb, wie komme ich in der Gegenwart Gottes? Du musst nur deine Hände erheben, dein Körper spricht, das ist Körpersprache, deinen Körper aktivieren und sagen, Herr, du bist groß, du bist wunderbar. Ich kann dich nicht fassen, alle Himmel können dich nicht fassen. Und weißt du, was dann passiert? Der große Gott ist dein Gott. Das ist auch Götzen. Götzen sind nichts, auf Deutsch gesagt. Sind nichts, gar nichts, überhaupt nichts, Luft. Aber wenn du den Götzen sagst, Gott Zeus, Gott Jupiter und weiß ich noch sonst irgendwas, verstehst du, diese plötzlich bekommen die Gewalt. Die Götzen sind nichts. Und Gott hat nichts gegen Götzen. Gott sagt, er ist Gott aller Götter. Aber Gott hat etwas gegen Götzenanbeter, Götzendiener, die Götzen anrufen, was es auch immer ist. Du kannst genauso vom Arzt sprechen. Wenn du vom Arzt redest, der hat eine ganz tolle Medizin und du weißt, bei vielen ist nur Traubenzucker drin. Aber der Glaube ist es, was es macht. Der Glaube an der Sache. So, die Gegenwart Gottes, wie wird sie erlebt? Gott hat heilige Plätze, wo er sich offenbart hat. Gott begegnet man dann, und der moderne Mensch kann dem modernen Gott, dem ewigen Gott nicht begegnen, weil er arm am Geist ist. Arm an Glauben, arm an Erwartungen. Gott ist tot. Siehst, was unsere Gesellschaft gelehrt hat. Arm an Liebe, arm an der wahren Wirklichkeit, an der Wahrheit, weil er arm ist. Deshalb erwartet nichts mehr, verspricht sich nichts mehr. Aber wenn du viel von deinem Gott versprichst, du hast Probleme bis hier und du versprichst, Gott kann mir helfen, Gott hat eine Hintertür, Gott hat einen Ausweg. Und ich sag dir, so wahr ich lebe und ich Johannes Matthäus heiße, so wahr wird dir der lebendige Gott helfen. Du musst nur ausrufen, proklamieren, bekennen, wer mich bekennt. So. Gott hat heilige Plätze, wo er gerne gewirkt hat. Jesus war in Bethanien bei Martha und Maria dort oder Kapernaum, das war sein Haus. Wahrscheinlich hat er dort eine Eigentumswohnung gehabt, bis sie das Dach ihm abgedeckt haben. Und den Kranken dort, und seitdem kam er nicht mehr nach Hause. Seitdem war er nicht mehr in Kapernaum. Aber das war so sein Zuhause, wo er wirkte. Gott hat besondere Plätze, wo er Menschen begegnet. Und soll ich euch sagen, wo Gott den Menschen begegnet? In der Stille und in der Einsamkeit. In aller Liebe. Ich denke nur an diesen Bruder Elia, diesen Propheten Gottes, diesen brennenden Mann Gottes. Gott, weißt du, der hat Feuer in sich gehabt. Aber Gott sagt, hör mal, bevor ich weiter mit dir mache, du gehst und versteckst dich mal am Bach Krit. Bevor ich mit dir weiter verhandle und bevor ich dich weiter einsetze, bevor ich dich weiter segne, geh und versteck dich. Und dort am Bach Krit, da selbst hat er erlebt, wie Gott ihn versorgt. Gott hat so Plätze, wo er uns versorgt. Und woanders werden wir nicht versorgt. Und wenn du am falschen Platz bist, gestern haben wir das Thema gehabt, finde eine richtige Gemeinde. Wenn du am falschen Platz bist, wirst du unterversorgt. Da wird dir sogar noch das genommen, was du hast. Also du musst den richtigen Platz haben, damit du Gott begegnest, das selbst. Und dann sitzt dieser große Prophet und spielt mit Steinchen und wartet, bis die Vögel kommen. Und Gott versorgt ihn auf übernatürliche Art und Weise. Und genau das ist es. Ich will dich da selbst versorgen, auf übernatürliche Art und Weise. Als das fertig war, wird man glauben, das habe ich gelernt. Aber nein, jetzt muss er noch zu der Witwe rüber. 18 Monate noch dort lernen, auch wieder auf übernatürliche Art und Weise von einer armen Frau, die selbst nichts zu essen hat, versorgt zu werden. Das selbst habe ich der Witwe geboten, dich zu versorgen. Woanders wäre er verhungert, verstümmelt oder eingegangen, hätte alles sowieso verspielt, aber da, wo Gott ihn bestimmt hat. Also wir müssen, wenn wir die Gegenwart Gottes erleben wollen, dort sein, wo Gott uns haben will. Finde raus, wo ist dein Platz. Ich möchte nirgendwo sein. Weißt du, was nützt es, wenn du an der Donau bist, an der Elbe bist? Gott hat gesagt, am Bach Krit. Herr, ich würde lieber andere Flüsse vornehmen, das Meerwasser, und das ist interessanter. Da fahren wenigstens ein paar Schiffe vorbei. Aber hier nichts. Gott weiß, wo er uns zur Ruhe bringen kann. Die Gegenwart Gottes wird in der Ruhe erlebt. In der Einsamkeit, in der Stille, in der Kammer, Tür zu. Von innen verriegeln, nicht von außen, von innen verriegeln. Weißt du, wir würden gerne, dass jemand von außen die Tür verriegelt und immer aufmacht und so weiter und bestimmt. Nein, du musst selber lernen zu bestimmen, ich schließe die Tür zu und ich komme nicht raus, bis Gott mir nicht geantwortet hat. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe solche Zeiten gehabt, ich habe gesagt, Gott, lieber sterbe ich da drin. Und ich komme nicht mehr raus, bis du mir nicht geredet hast, bis du mir nicht gezeigt hast, bis du mir nicht geantwortet hast. Und erst dann habe ich die Tür aufgemacht, bin wieder rausgegangen, habe von meiner Frau verabschiedet. Ich weiß nicht, ob ich rauskomme. Ich gehe jetzt und ich will meinem Gott begegnen. Und ich will mit niemandem mehr was zu tun haben. Ich will eine Antwort von Gott haben, damit ich weitermachen kann. Geschwister, wir können nicht weitermachen, solange wir Gott nicht begegnet sind. Wir müssen Gott zuerst mal begegnet sein. Und natürlich, das ist erstaunlich. Und dann habe ich 40 Tage gefastet und gebetet. Und dann kam ich raus. Natürlich Wasser und sowas habe ich schon mit dabei gehabt. Das war mein erstes großes Fasten. Und ich habe gedacht, Gott redet zu mir. Gott hat zu mir schon so viel gesagt. Und ich weiß, wie Gott redet und Offenbarung Gottes. Und das alles war nach etwa 8., 10., 12. Tag, war alles für die Katz, was ich vorher wusste. Gott hat meinen Horizont gesprengt, mit mir geredet, mit mir persönlich gesprochen. Ich ziehe heute noch von dem, was damals passiert ist. Tür zu. Gott hat auch eine Wohnung. Er wählt sich eine Stätte, das ist der Tempel, damals die Stiftshütte gewesen, wo er gewirkt hat. Und Gott sagt, das selbst, nicht woanders. Oder das andere Mal, er sagt, ich führe das Volk in die Wüste. Das selbst, Gottes Offenbarung. Und ich sage euch eines, Gottes Offenbarungen sind alle außerhalb der heiligen Städte gegeben worden. Außerhalb von Jerusalem, außerhalb vom gelobten Land Kanaan. Es gibt keine biblische Offenbarung, die in Palästina, in Kanaan passiert gewesen wäre. Also bitte, versteht mal richtig. Alle großen Gottesoffenbarungen sind außerhalb gewesen. Entweder in Babylon oder in der Wüste auf Sinai, auf diesem Berg Gottes. Die 10 Gebote wurden außerhalb des gelobten Landes gegeben. Meinen Sohn habe ich aus Ägypten gerufen. Du denkst, in der Gemeinde ist der Herr zu Hause. Gestern war mein Thema, findet die richtige Gemeinde. Und die Gemeinde ist wichtig zum Auftanken. Die Gemeinde ist wichtig, Gott zu loben und zu preisen. Die Gemeinde hat eine ganz wichtige Funktion. Hört ihr die Kassette oder die Predigt von gestern an? Das ist jetzt nur jetzt Nebensache. Um Gott zu begegnen, die Gegenwart Gottes zu erleben, musst du in die Wüste. 3 Tage weit. Erster Tag bringt nichts, zweiter Tag auch nichts. Aber der dritte Tag, wenn dein Brot und dein Wasser alle ist, dann kann dir Gott begegnen. Und dann kommst raus, dann fängst an zu murren. Wären wir bloß in Ägypten geblieben. Dann kommt der alte Mensch, der Ägypter, wieder zum Vorschein. Dann denkst du wieder an deinen Knoblauch, an deinen Kümmel und das Alte von vorher, was da gewesen ist. Gott wohnt in der Wüste. Sprich Berg Zion später, da kommen wir noch darauf zu sprechen. Er wirkt durch die Propheten und nicht durch die Priester. Das Establishment, also wenn du denkst, dass der Priester, der Pastor hat das Wort Gottes, vergiss es nicht, der Prophet hat das Wort Gottes. Der Pastor hat das Gesetz, der sagt, tu das, tu das, tu das, du musst das machen und du musst das machen. Kein Priester hat Menschen geheilt. Propheten haben die Menschen geheilt. Priester, die haben nur Vorschriften gemacht. Geschwister, ist so wichtig, wie begegne ich Gott, wo erlebe ich Gott? Und weißt du, Propheten sind so ein Bild auf den Heiligen Geist. Auf das übernatürliche Reden des Geistes. David wollte unbedingt den Tempel bauen. Und er bestimmte 1. Chroniker 23, 32, wie viele Leviten, wie viele Tausende da Gott dienen sollen. 38.000 Leviten sollen Gott dienen. 24 sollen den Tempeldienst verrichten, 24.000 den Tempeldienst. Dann 4.000 sollen Torwächter sein und 4.000 sollen Sänger sein. 1. Chroniker 23, 32. Das war ein frommer Betrieb. Aber Gott hat sich nie im Tempel offenbart. Dieser Tempel, den David hier damals gründete und begründete, Gott hat sich nicht offenbart. Im Gegenteil, wurde 2 oder 3 Mal zerstört, dem Erdboden flach gemacht und gleich gemacht. Gott will in unseren Herzen wohnen. Und die Bibel sagt, Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein gebaut, aus Material gebaut, egal aus welchem Stoff, selbst wenn es Holzhütte ist, sondern Gott wohnt in Herzen aus Fleisch und Blut. Da ist die Gegenwart Gottes. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper sollte ein Heiligtum sein, ein Allerheiligster. Dein Körper sollte eine Wohnung Gottes sein. Deshalb für mich die Gegenwart Gottes. Wenn ich Jesus in mir habe, bin ich immer in der Gegenwart Gottes. Wenn ich den Heiligen Geist in mir habe, bin ich immer in der Gegenwart Gottes. Wenn ich die Liebe Gottes, den Vater in mir habe, bin ich immer in der Gegenwart Gottes. Deshalb, die meisten Menschen suchen Gott außerhalb des Körpers. Und deshalb sagt Jesus, wenn die sagen, in der Wüste ist er da, im Tempel ist er da, in der Kongresshalle ist er da, in der Konferenz ist er da, er ist nicht da. Er ist da, wo du wohnst, in deinem Herzen. Nicht einmal in deiner Wohnung, in deinem Herzen. Du hast Jesus, ich habe Jesus und wir alle zusammen haben viele Jesusse. Er zerteilt sich. Weißt du, Gott will keinen frommen Betrieb haben. Dein Herz soll eine Stätte der Begegnung Gottes sein. Komm in die Gegenwart Gottes. Ich rufe euch raus aus dem ganzen frommen Betrieb, von diesen 38.000 frommen Männern, Leviten und Priestern. Komm raus von diesem ganzen Zeug und komm in die Gegenwart Gottes und fang allein vor Gott zu stehen. Und als der Heilige Geist kam, bei dem ersten Tempel Gottesdienst, als Salomo den Tempel einweihte, und es ist interessant, was da passierte, da sank der ganze Gottesdienst, da war alles, was im Gottesdienst geschah, als wenn ein Mann da wäre. Da waren nicht mehr viele, war nur wie ein Mann. Alle wie ein Mann. Und da sagt Gott etwas, er will wie in einer Einheit wohnen. Ein Mann. Alle Tausende, die dort gesungen haben, hat sich angehört, als wenn nur ein Mann singen würde. Gott will solo bei dir und bei mir wohnen. bei uns. Versteh mal, was es ist. Jesus sagt ja von diesem Tempel, ich will nur ganz kurz über den Tempel sagen, da wird kein Stein auf den anderen mehr bleiben. Herodes hat diesen Tempel gebaut und die Jünger sagten, guck mal, ist das nicht dieser Prachtbau, und so weiter. Und da war gerade fertig, dieser Tempel. Und dann sagt Jesus, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Wenn Gott in diesem Bauwerk gewesen wäre, würde dieser Tempel heute noch stehen. Deshalb ist es nicht wichtig. Und er sagt, es geht euch gar nicht an, wann ich das Reich Israel aufrichte oder was passiert. Es ist überhaupt auf das Thema Reich Israel gar nicht eingegangen. Israel ist unwichtig für Gott. Ab Golgatha, ab der Kreuzigung Jesus, Reich Israel uninteressant, bis in der Endzeit irgendwo in der Ferne liefen. Und das nur für kurze Zeit. Wichtig. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein von Judäa bis ans Ende der Welt. Also, das ist das Ergebnis, was Jesus sagt. Nicht der Tempel, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Wohnung Gottes sein. Euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Gegenwart Gottes ist Kraft. Gott ist und Gott bleibt. Gott, er lässt sich nicht vermarkten. Gott hat nie mit dem Establishment mitgemacht. Also wenn du die Gegenwart Gottes im Establishment suchst, in der Kirche, in der Organisation, im Verein oder was es auch ist, du wirst Gott nicht finden. Wo wohnt Gott? Die Samariterin fragte, in Garazim oder in Jerusalem, wo ist Gott zu Hause? Jesus sagt, weder noch. Da, wo man ihn im Geist und in der Wahrheit anbetet. Und so ist auch die Geschichte, wo man Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet. Dort ist er zu Hause, nicht in einem frommen Betrieb. Gott lässt sich nicht vermarkten. Gott lässt sich nicht in eine Politik einspannen. Wir sehen, was aus der Kirche geworden ist. Kaum 300 Jahre nach Christus, dann kam Konstantin und hat es zu einer Staatsreligion gemacht und vermarktet und politisch. Und Gott mit uns, was ist daraus geworden? Katholische Kirche. Weißt du, das bringt nichts. Oder dann nachher, wo sind die Leute unter Wilhelm gezogen mit dem Gürtel Gott mit uns in dem Ersten Weltkrieg? Und die meisten kamen gar nicht mehr zurück. Gott mit uns. Gott lässt sich nicht einspannen. Auch nicht irgendwie, was jetzt Bush gemacht hat, gut und böse. Gott lässt sich nicht, Gott macht Politik nicht. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden für mich kämpfen. Gott lässt sich nicht von der Geschichte einspannen. Also wenn du die Gegenwart Gottes suchst, irgendwo in weltliche, irdische, menschliche, christliche, religiöse Belange, du wirst Gott nicht finden. Er ist nicht da. Auch nicht in Israel. Du kannst 100 Jahre dorthin gehen und die können noch ein 100-jähriges Jubiläum feiern. Gott ist nicht da. Und was ist? Krieg, Betrug, sonst was. Alle, die im Namen Gottes losgezogen sind in der Geschichte, die haben alle nur im Elend geendet. Sind alle im Elend geendet. Ich denke nur an die Juden, als sie gegen die Philister kämpften damals. Die haben gesagt, wir nehmen die Bundeslade mit. Da muss Gott auf jeden Fall dabei sein. Also wenn das Allerheiligste mit dabei ist, was ist passiert? Die Philister haben die Bundeslade geklaut und im Tempel Dagons hingestellt, verstehst du? Und die ganze Herrlichkeit war da, dahin und da wurde das Wort, Schimpfwort geprägt, Ichabod. Die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Gott geklaut. Und so viele Philister haben den Christen Gott geklaut. Wo ist Gott? Und was das Ende war, Saul begeht Selbstmord. Wenn man Menschen Gott klaut, der Mensch begeht Selbstmord. Da fängt jede Depression an. Da fängt jede Bedrückung an. Wenn man Gott verliert, wird es dunkler, 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 dunkler und dann ist tiefste Nacht. Gott hat den frommen Zirkus damals mit den Israeliten nicht mitgemacht. So, Gott war nicht dabei. Man glaubte, er ist dabei. Du kannst das Kreuz vorne hinstellen, du kannst sogar eine Kreuzesfahne und kannst dich bekreuzigen, so viel du willst. Gott ist nicht dabei. Gott braucht nicht äußere Symbole, Gott sieht das Herz an. So, wo ist die Gegenwart Gottes? Wo Jesus ist. Ich sehe im Tempel, lass mich nochmal zum Tempel, wo ich fest behaupte, Gott war nicht im Tempel, aber Gott kam in den Tempel. Maria und Josef kommen im Tempel und wollen Jesus weihen und Gott segnen und segnen. Und was passiert? Auf Anregung des Heiligen Geistes kommt Hanna und Simeon in den Tempel. Und sie begegnen sich. Und dort war die Gegenwart Gottes auf Anregung des Heiligen Geistes. Und die Gegenwart Gottes ist immer da, wo der Heilige Geist uns anregt. Wo der Heilige Geist uns hinführt. Wo der Heilige Geist uns hinleitet. Auf Anregung des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist. Und das ist, was ich jetzt sagen möchte. Erleben wir nicht die Gegenwart Gottes. Ohne den Heiligen Geist ist das Leben Ruin. Ende, Endstation, was es auch immer ist. und aus dem Tempel. Jesus hat den Tempel ein paar Mal geputzt und gereinigt. Und er sagte, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und was habt ihr daraus gemacht? Eine Mördergrube. Kaufhaus, Supermarkt. Und so verfallen die ganzen Bethäuser zu Mördergruben und werden zur Behausung von Dämonen. Auch der heilige Tempel in Jerusalem. Die abgelehnte Gegenwart Gottes ist verhängnisvoll und endet verhängnisvoll. Ich sehe das bei überall, wo Menschen Gott abgelehnt haben. Warum wir den Ersten Weltkrieg hatten hier in Deutschland, ist auch eine Folge der Ablehnung des Heiligen Geistes. Hier in Berlin haben 1905 52 Pastoren, evangelikale Pastoren, eine Erklärung abgegeben, diese Berliner Erklärung, das Reden in Sprachen, das Zungengebet und all das, was die Pfingster hier hatten, was von Amerika so rüberschwappte oder rüberkam, das ist alles vom Teufel. 1905, man hat es abgelehnt, ein paar Jahre später, wir haben den Ersten Weltkrieg, ein anderes Feuer gehabt. Man hat Jesus in Deutschland, Gott in Deutschland abgelehnt und da kamen diese Theologen, Gott ist tot, aus Tübingen und sonst wo, Marburg, kamen diese Theologen, Gott ist tot. Und was kam? Dann haben die Leute alle heil geschrien, einem Idioten. Mehr kann ich nicht sagen, einem Verrückten. Wie kann sich das Volk der Dichter und Denker sich so verleiten und verführen? Es ist ein Geist gewesen. Jetzt hat man erst Bücher verbrannt, man hat gedacht an so diese Bücherverbrennung im Nazireich. Und das Interessante war, was ich rausgehört habe, das waren nicht die Nazis, die angeordnet haben, die Bücher zu verbrennen. Das waren die Studenten, deutsche Studenten. Das war die zukünftige Elite. Die sind rausgegangen, natürlich in ihrem Fanatismus, Nazi-Fanatismus, und haben Bücher verbrannt auf dem Bebelplatz. Und dann natürlich haben die Nazis es auch ausgeschlachtet und natürlich dann die Bibliotheken geräumt und geputzt. Aber zuerst einmal waren die Studenten. Wenn wir Gott nicht annehmen, kriegen wir einen Dämon. Den Heiligen Geist nicht annehmen, kriegt man einen Teufel. Wir haben das. Und deshalb, die abgelehnte Gegenwart Gottes hat verhängnisvolle Folgen. Die Israeliten damals in den Tagen Jesu haben Jesus abgelehnt. Flavius schreibt, und plötzlich heißt das, bei uns steht in der Bibel, und der Vorhang zerriss. Aber Flavius schreibt in seine jüdische Altertümer, schreibt er, und plötzlich ging ein Heulen durch den Tempel. Wehe, wehe, wehe. Der Heilige Geist, haben die Juden gesagt, wäre aus dem Tempel ausgezogen. Wehe, wehe, wehe. Bei uns in der Bibel steht, und der Vorhang im Tempel zerriss. Aber Flavius als Geschichtsschreiber beschreibt es noch viel drastischer und dramatischer, was wirklich passierte. Dass wie ein Wind heulte und es fuhr aus dem Tempel und alle Juden spürten aus dem Tempel, aus dem Heiligtum, fährt ein Wind raus. Wehe, wehe, wehe. Und wo ist er hingefahren? Ein paar Tage später auf dem Söller. Und dort wurden die Jünger erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gott hat den Tempel verlassen. Und wenn Gott eine Sache einmal verlässt, können Leute machen, was sie wollen, läuft nichts mehr. Als Gott Israel verließ, 40 Jahre später, ist der Tempel zerstört worden, 70 nach Christus. Und man hat alles probiert und den Juden wurde sogar verboten, das Land zu betreten. Hadrian hat verboten zu betreten, das Land. Und Jerusalem überhaupt. Und das Land, und die Leute können machen, was sie wollen, das Land frisst ihre Bevölkerung. Und Gott hat gesagt, wenn du meiner Stimme nicht gehorchst, wenn du nicht das tust, was ich dir sage, oder befehle oder anweise, das Land wird euch ausspucken. Und selbst heute, wir feiern 60 Jahre Israel, vergiss das alles, ist alles menschliches Zeug. Die haben bald kein Wasser mehr. Die haben bald kein Wasser. Das Land spuckt die Bevölkerung raus. Da musst du gar nicht viel machen. Das Land spuckt die Bevölkerung aus. Warum? Weil Gott nicht mitmacht. Und ich erlebe immer wieder, wenn Gott irgendwo nicht mitmacht, wenn Gott seine Hand zurückzieht, kannst machen, was du willst, können alle Supermächte wirken, was sie wollen. Julius der Abtrünnige, hat etwa so 350 bis 400 nach Christus, der hat gedacht, Konstantin hat die christliche Kirche oder als Staatsreligion gemacht, und Julius der Abtrünnige hat gesagt, ich werde Jesus das Lügen strafen. Und dann hat er gelesen in der Bibel, die Leute kannten die Bibel damals, auch die Mächtigen kennen die Bibel, die wissen ganz genau, wo es lang geht. Ich werde Jesus das Lügen strafen und hat anbefohlen, im Namen des Kaisers sollen alle Juden zurück nach Palästina, hat Geld gegeben, um einen Tempel aufzubauen, und die Juden glaubten, jetzt bricht die messianische Zeit an. Jetzt kommt das Reich Gottes. Hat nur ein paar Jahre gedauert. Und das Werk wurde unvollendet und es wurde zu wüst und es ging nachher so schlimm, dass nachher ein anderer Herrscher kam und hat befohlen, die sollen den ganzen Müll auf den heiligen Platz abladen. allen Müll und ist zu einem Müllplatz geworden. Das, was so großartig anfing, wenn Gott sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, und dieser Julius, der Abtrünnige, wollte beweisen, dass es nicht wahr, Jesus hat gelogen. Gottes Wort ist wahr. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Die Gegenwart Gottes ist da, wo das Wort Gottes ist. Wo Gott sich bekennt und wo Gott sich bestätigt. Wo der Herr das Haus nicht baut, da arbeiten alle umsonst, die daran bauen. So, Elia, komm raus aus der Höhle. Gott will dir nicht in der Höhle begegnen. Gott weiß, wo wir sind und Gott weiß, wo er uns begegnen kann. Es gibt Plätze, wo Gott uns nicht begegnen möchte. Er sagt, ich gehe nicht in diese Höhle. Komm raus. Nathanael, ich will dich gebrauchen. So, der Herr baut sein Reich. Der Herr ruft die Seinen. Der Herr gibt uns sein Wort. Und der Herr regiert. Und deshalb, ich persönlich, könnt denken, was ihr wollt, und ich sage auch publik, also öffentlich, ich glaube nicht an Demokratie, ich glaube an Theokratie, an der Herrschaft Gottes. An der Herrschaft Gottes. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. An der Herrschaft Gottes. Und der ganze Zirkus hier auf dieser Welt mit der Demokratie, das ist nur Wegbereitung für den Teufel. Der Antichrist, der kommt aus dem Volk, aus der Masse, wird gewählt, demokratisch natürlich. Und du siehst, alles, überall wo Demokratie ist, geht es mit dem Volk bergab. Keine Ordnung, jeder macht, was er will, glaubt, was richtig ist. Guck mal, die Weimarer Zeit, das ist so, was wir als Demokratie hier erlebt haben. Gott ist nicht bei den Massen, sondern Gott ist bei den Einzelnen. Gottes Gegenwart erleben einzelne Menschen. Und jeder Einzelne macht großen Unterschied. Wie wirkte Gott in der Geschichte? Gott offenbarte sich auf dem Söller. Dort, wo Menschen, arme Menschen waren, die Jünger, die versprengt waren, die ängstlich waren, die sich hinter verschlossenen Türen versteckt haben, dort wirkte Gott, bei den Feigen. Also wenn du die Gegenwart Gottes erleben möchtest, suche Gott nicht bei den Hohen, Mächtigen und Gewaltigen und Gebildeten und Geistlichen, suche Gott bei den geistlich Armen. So beginnt die Seligpreisung. Such Gott bei den Demütigen. Such Gott in Hinterdupfing. Versteckt. Suche Gott auf dem Söller, um die Ecke, auf dem Sionsberg im ersten Stock. Und eigentlich, das ist ein Museum, was dort war, dieser Söller. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal in Israel waren, aber dort auf diesem Söller, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist ein ganz interessanter Platz. Unten ist das Grab Davids, bis heute noch, ein Schrein. Und Petrus steht, Apostelgeschichte 2, kannst nachlesen, Petrus steht, und wir sind Zeugen und so weiter und predigt und der Beweis des Geistes, und David, Gott baut diese zerbrochene Hütte Davids wieder auf, und sein Grab ist unter uns, sagt wörtlich, sein Grab ist unter uns. Nicht, dass es irgendwo ist in Palästina, nein, sogar unter uns. Oben predigt Petrus voll Heiligen Geistes und unter ihnen ist das Grab von David, dieser Sarkophag, bis heute noch. Und sein Grab ist noch mitten unter uns. Praktisch immer ein Leichenhaus, offenbart sich Gott. Und ich habe euch gesagt, die ersten Christen gestern versammeln sich in den Katakomben, auf dem Friedhof. Unsere Geschwister würden sagen, na, um Himmels Willen, dort sind Dämonen, Leichen, dicke, fette Römer, vertrocknete Römer. Nein, da gehen wir nicht hin, wer weiß, was sie gemacht haben. Ich kenne Leute, so geistliche Kriegsführung, die Leute sind verrückt, die geistliche Kriegsführung machen. Die gehen auf den Friedhof und feiern Abendmahl auf dem Friedhof und wollen das Blut Jesu auf den Friedhof bringen. Die wollen das alles, der Herr soll das alles bedecken und so weiter, dass die Geister nicht mehr rauskommen. Weißt du, die Toten ruhen in Gott und die anderen spinnen. Die anderen spinnen. Und das sind Leute hier in Berlin, das ist nicht irgendwo hier in Berlin. Und jemand erzählt mir das, hat gesagt, hoch, das ist Unfug, was ihr da macht. Auf dem Friedhof und dann diese Geister binden, zu zweit gehen sie da hin und feiern Abendmahl und auf dem Friedhof und binden da die Geister und Dämonen. Und das sind nicht nur die zwei. Ich kenne eine ganze Hand von, eine ganze Linie, eine ganze Clique von Verrückten laufen hier in Berlin rum, auf den Friedhof, statt sie auf dem Breitscheidplatz evangelisieren würden oder auf dem Leopoldplatz oder Wilhelmsdorfer Straße, anstatt dass sie dort Traktate verteilen würden, auf dem Friedhof, den Geistern predigen sie. Blem, blem, blem. Dort ist, die Toten sollen in Ruhe, das ist Gottes Acker und die sind in Gott geborgen. Ich mache mir keine Gedanken mit dem Friedhof. Verstehst? Und so. Aber die ersten Christen haben sich dort versammelt und Gottesdienst gefeiert. Halleluja. Wo ist Gott? Gott ist nicht bei den Toten, sondern bei den Lebendigen. Amen. Die Toten loben dich nicht, heißt es im Psalm einmal. Die Toten ruhen. Gott ist da, wo man ihm die Türen aufmacht, die Gegenwart Gottes. Ich denke nur an Zachäus, komm runter. In deinem Haus muss ich einkehren. Die Gegenwart Gottes ist da, wo man dem Herrn die Tür aufmacht, wo man aufnimmt. Und wenn der Herr Jesus einmal in dein Haus kommt, bitte überleg dir einmal, willst du Jesus einladen oder nicht? Willst du die Gegenwart Gottes erleben oder nicht? Wenn er kommt, dann werden alle deine Schulden plötzlich bezahlt. Dann fällt dir doch ein, so ich jemand betrogen habe, Herr. Und dann fangen dann die Gegenstände an zu sprechen, ich bin gestohlen. Da kriegst du ein schlechtes Gewissen. Wenn Jesus kommt, wenn die Gegenwart des Herrn kommt, komm in die Gegenwart des Herrn. Geschwister, wir reden so schön, wir wissen gar nicht, was wir wollen. Wenn du in die Gegenwart des Herrn kommst, da beginnt der Großputz zuerst einmal. Herr, fühl dich wie zu Hause hier bei uns. Dann sagt er raus mit dem und raus und das muss raus und das muss raus. Am Schluss sind keine Bilder mehr an der Wand. Da ist gar nichts mehr da. Da beginnt der Großputz. Und dann musst du dem Verein kündigen und dem Verein kündigen und dem Verein kündigen. Und dann wirst du plötzlich rausgeholt. Und das ist Gemeinde. Gemeinde ist Ekklesia, herausgerufen aus der Gesellschaft. Und du stehst auf deine eigenen Füße, brauchst niemand mehr. Weil du Christus in dir hast, dann hast du genug Stabilität und Standfestigkeit und Widerstandskraft und Durchstehvermögen. Gegenwart Gottes. Es gibt Wohnungen, die sind sauber und manche Wohnungen sind nicht sauber, weil Jesus nicht eingezogen ist. Zachäus, Herr, der Herr Jesus hat überhaupt kein Wort gesagt, hat gesagt, ich muss nur zu dir kommen. Der wollte nur Vesper bei ihm haben. Oder mal ein Getränk oder sonst was, was Kühles. Nein, sofort wird alles aufgeräumt. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Menschen, die nicht mit Gott in Ordnung sind, nicht einmal die Kerze brennt ruhig. Da flackert und geht nach kurzer Zeit Licht aus. Ja, ja, das ist aber ein Zug hier. Selbst wenn kein Zug da ist. Selbst die Kerze, und ich erlebe immer wieder, ich mache immer einen Test, du wirst gar nicht glauben, ich mache einen Test, wenn ich so Wohnungen segne und manche sagen, das sind Dämonen und unreine Geister, manche haben Wohnungen, also jemand hat eine Wohnung bezogen hier in Berlin, hat Geschwister von unserer Gemeinde, da hat sich jemand erhängt in der Wohnung vorher, der vorhergehende Mieter oder sich Leben genommen und weißt du, wenn du das weißt, wenn du das nicht weißt, macht es dir nichts zu schaffen. Aber in dem Augenblick, du weißt, hier hat sich jemand erhängt oder sich jemand erschossen oder sich jemand umgebracht oder wäre ein Mord begangen. Du fühlst immer wieder diesen blöden, dummen Geist, fühlst du. Und was ist passiert? Ich habe gedacht, ich mache einen Test, einen Geistertest. Das ist mal tut es seine Erfindung. Ich bin so frei. Und dann habe ich eine Kerze angezündet, wir haben gebetet und keiner gepustet, Fenster zu, alles zu, die Kerze ist ausgegangen. Und dann habe ich geboten, diese Mächte auszufahren und dieses Haus gereinigt im Namen Jesu. Und ich reinige die Häuser im Namen Jesu und so weiter. Und die Kerze stand nachher flach, gerade, nicht geflattert. Selbst wenn das Fenster aufgemacht wurde, hat es nicht, und Durchzug war durchaus ruhig. Also wir können die Dinge prüfen. Ich muss in diesem Haus einkehren. Was sagt Jesus? In diesem Haus ist Heil widerfahren. Und weißt du, wenn der Herr das Haus mal gereinigt hat, wenn der Herr das Haus geputzt hat, dann kann das Schlimmste dort passiert sein. Macht das nichts. Macht nichts aus. Deshalb ist so wichtig, ist dein Haus schon durchgeputzt? Ist dein Haus gereinigt? Ja, und zuerst musst du eine ganze Menge reinigen. Zuerst das Sichtbare wird geputzt und auch genauso wie wir im Sichtbaren, im Bereich, die Häuser, Wohnungen, was es auch immer ist, reinigen müssen, genauso muss es auch im unsichtbaren Bereich die Welt gereinigt werden. Im unsichtbaren Bereich. Okay, ich habe... Meine Familie, als wir in Litauen waren, wo ich herkomme, meine Familie war so verblüfft. Die Störche bauen überall Neste. Bei uns also war Störchegebiet, also diese Windenburger Ecke, war Störchegebiet. Überall sogar auf Strommasten, und wenn sich keine Strommasten mehr fanden, da sogar auf Stromleitungen bauen sie einfach Neste. Überall, wo sie da irgendwo ein bisschen Platz finden, bauen sie Neste. Aber erstaunlich, sogar bis heute, erstaunlich, und wir wussten, meine Oma hat es immer früher gesagt, die Störche bauen keine Nester auf Gasthäuser und auf Häuser, wo Kommunisten wohnen. Und das ist tatsächlich, bis heute, wo ich kannte, dass Kommunisten gewohnt haben, fanatische Kommunisten, nicht nur so Mitläufer, fanatische Kommunisten gewohnt haben, da ist bis heute noch kein Störchennest, obwohl die Störche bestimmt einige Möglichkeiten hätten, dort ein Nest zu bauen. Sogar die Tiere wissen, Du glaubst gar nicht, die Tiere wissen, wo welcher Geist ist. Ob ein Geist Gottes oder kein Geist Gottes. Ob die Gegenwart Gottes da ist, gewiss, ich habe eine Erklärung, eine logische Erklärung. Da geht es laut im Wirtshaus, da wird diskutiert. Aber in Kommunistenhäusern, da wird geschimpft, gestritten, gezankt. Da geht es auch nicht heiliger zu. Da will jeder recht sein, will jeder der Größte sein, jeder der Stärkste sein. Sensible Menschen und Tiere merken das. Ein Esel ist manchmal gescheiter wie mancher Prophet. Denk an Biliam. Sensible Menschen merken, hier ist Gott. Das ist eine heilige Atmosphäre. Sie haben einen Bezug zu der unsichtbaren Welt. Vielleicht merkst du am Anfang nicht, aber du merkst, hier war Gott. Hier ist was passiert. Ich denke nur an Jakob. Er schlief dort nachts unter einem Stein. Und er sagte, hier ist Gott gewesen. Da war die Himmelsleiter, da war die Gegenwart Gottes. Und der Junge zählte für den Rest seines Lebens, 21 Jahre lang, von dem, was er dort erlebte in jener Nacht, in der Gegenwart Gottes. Eine Nacht in der Gegenwart Gottes verändert dein Leben total. Er hat nichts anderes mehr gehabt. Er wusste, Gott ist mit mir. Die Engel Gottes gehen rauf und runter. Diese Himmelsleiter, von der hat er geträumt. Und das war's. Und er sagte, Gott, wenn du mich nochmals hier an dieser Stelle, derselben Stelle zurückführst, ich will dir ein Haus bauen, ein Bethel, Haus Gottes, Gebetsstätte, dir danken, wenn du mich zurückführst. Nach 21 Jahren kam er zurück, und so wie Gott ihm gesagt hat. Gott wacht, was er einem Menschen einmal versprochen hat. So, ist Gott in der Kirche? Ist Gott in den heutigen Kirchen? Mag schön und recht sein, aber wenn ich an den Tempel denke, wenn ich an manche Kirchen denke, die Gott dahin gegeben hat, Gott hat gesagt, ich denke, die ganze Sendschreiben, die ganze Liste da ist voll. Wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst, werde ich kommen und den Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Wenn du nicht umkehrst, und ich möchte sagen, fast alle Kirchen sind von Gott verworfen. Wenn ich nur an diese große, wenn ich nur an Ephesus denke, an die kleinen asiatischen Gemeinden, bis heute gibt es keine christliche Gemeinden in Kleinasien. Ich kenne Leute, die haben versucht, sich abgemüht, ein paar Ausländer im Hotel sind zusammengekommen und so weiter, aber bis heute, Islam ist dort überall. Weil man Gott abgelehnt hat und nicht Buße getan hat, wie Gott gesagt hat, ich habe wieder dich und so weiter, ich stoße den Leuchter von dir. Und wenn ich dann denke an Konstantinopel, Hagia Sophia, dieses große Heiligtum der Christen, was ist das heute? Eine Moschee, ein Museum. Vergiss es, wenn Gott einmal den Leuchter wegstoßt, kannst du machen und zappeln, so viel du willst, kannst beten, so viel du willst, Gott macht nicht mehr mit. Ich weiß, Christen in Amerika, Karl Otto Böhringer, sogar ein guter Freund von uns, hat sich bemüht, in Ephesus eine Gemeinde zu bauen, hat sich die Zähne ausgebissen. Geht nicht, geht nicht. Geht nicht. Kannst machen, was du willst. Ich kenne andere amerikanische Freunde, die einfach eine Vision haben, wenn Jesus kommt, sollten die Gemeinden dort auch existieren. Bis heute geht nichts. Die Leute wollen es nicht. Und wenn sie wollen, dürfen sie nicht. Die Tür ist zu, wenn du nicht Buße tust. Also wenn Gott mal die Tür zumacht, ist vorbei. Deshalb die Gegenwart Gottes hat etwas mit unserer Einstellung, mit unserem Herzen zu tun. In der biblischen Gemeinde, ich habe ja gestern euch gesagt, geht es nicht um Aktivitäten, sondern es geht, dass Gott an uns arbeitet. Das ist die Gegenwart Gottes. Was kann Jesus an dir tun? Und du spürst sofort, wenn du in eine gute Gemeinde kommst, ob Jesus hier zu Hause ist oder nicht. Wie macht man das? Zuerst, ob da ein frommer Betrieb ist, ob Menschenkult da ist oder ob es hier um Jesus geht. Kann Jesus zu dir reden? Vielleicht nur einen Satz. Mehr muss es ja nicht reden. Manche Leute denken, ich muss die ganze Predigt vom Herrn bekommen. Nein, du bekommst einen Satz und dann mit dem kaust du und mit dem gehst du rum nach Hause und sagst, Mann, bei mir muss noch viel passieren. Ich muss in deinem Hause einkehren. Und dann hast du Kummer und Sorge, bis das bereinigt ist. Und wenn das fertig ist, kommst du wieder, haut schon wieder rein. Und schlägt wie ein Blitz. Muss wieder was tun. Und du wirst nie aus der Lehre, aus der Schule Gottes entlassen. Ich habe schon so oft gedacht, lieber Heiland, entlass mich aus deiner Schule. Ich muss immer wieder was lernen. Und jetzt denke ich endlich, oh Heiland, Halleluja. Und jetzt kommt er schon wieder mit was. Und manchmal so raffiniert und so schön eingefädelt, dass du gar nicht mehr raus kannst. Du bist mittendrin plötzlich. Und selbst wenn du raus möchtest, kommst nicht raus. Weißt du, wenn Gott uns lehrt, kannst zappeln, so viel du willst. Das ist genauso, als wenn er dich am Schopf nehmen möchte und du strampelst dich. Nein, Herr, nein, Herr, nein, Herr. Der Herr sagt, doch, mein Kind. Das muss sein. Und ich zapple und wehe. Und der Herr sagt, ist in Ordnung. Und dann bin ich ganz erschöpft. Und wenn ich so erschöpft bis zu meinem Ende bin, dann passiert das Wunder an mir. Dann sagt der Herr, jetzt hast du gelernt. jetzt bist du ruhig. Dann kriege ich einen Kuss vom Heiland und dann ist alles wieder alles gut und vorbei. So, die Gemeinde des Herrn, die geistgewirkte Gemeinde ist so wichtig, dass du die findest. Da selbst habe ich den Raben geboten. Du musst vorstellen, dass so ein Rabe Matutis und so ein Rabe ein anderer, wie die Raben auch immer heißen, die sollen euch jeden Tag mit Schnitzel versorgen. Putenschnitzel natürlich. Ja, genau. Okay. Die sollen euch versorgen und die werden euch versorgen. Und du wirst versorgt da selbst. Er sagt, nein, um Himmels Willen, Herr, ich möchte lieber dort und dort. Nein, der Herr sagt dort, am Bachgrit, an diesem Bächlein dort. Die Gegenwart Gottes kannst du nicht raussuchen. Er bestimmt, wo er ist. Er sagt, wo es lang geht. Weißt du, er bestimmt, was passiert und was nicht passiert. Wenn du Gott begegnen willst, musst du dorthin gehen, wo er wohnt, wo er zu Hause ist, wo er sich gerne aufhält, wo es seine Freunde sind, seine Kinder sind, seine Familie ist. Und du musst natürlich nicht nur schriftlich anmelden, du darfst dort sein. Und da steht auch nicht nach Voranmeldung, nein, du kannst kommen. Und der Herr begegnet dir in seiner großen Liebe. Pfingsten war es auf dem Söller, dort begegnet der Herr. Sie waren alle einmütig an einem Ort. Ich kann mir vorstellen, sie haben 10 Tage gebraucht, bis sie einmütig geworden sind. Bis die aufeinander abgestimmt sind. Bis sie einander angenommen haben. Bis sie einander akzeptiert haben. Die Gegenwart Gottes kommt nicht so einfach, Leute, so jetzt Herr, herzlich willkommen. Zuerst muss Einigkeit herrschen. Sie müssen ein Herz und eine Seele geworden sein. Und das war der Heilige Geist. Dann ist er gekommen. Ich erzähle noch eine kleine Geschichte zwischendurch. Mein Vater, wir haben schon einige Ferkel im Stall gehabt. Und dann hat er vom Markt noch 2 andere Ferkel geholt. Ich sehe heute noch, im Sack reingesteckt kamen die armen Kerle nach Hause. Und da hat er sie reingeworfen, da in diesem Käfig, da wo die anderen waren. Und haben die Alten, die dort in diesem Laufstall waren, die haben die 2 neuen gebissen, gezwickt und so weiter. Mein Vater musste alle beide wieder rausnehmen und wieder in den Sack stecken. Was mache ich? Ich sehe heute noch, da steht er da, was mache ich? Und hat eine ganz tolle Idee gehabt. Dann hat er die Ferkel, die unten schon waren, diese 3, 4 oder 5 Ferkel, die hat er alle mit Petroleum eingerieben. Und auch die 2 anderen, die im Sack waren, auch schön mit Petroleum eingerieben und alle reingesteckt. Keiner hat dem anderen was getan. Wir müssen die gleiche Chemie haben, den gleichen Geschmack haben, den gleichen Geruch und den gleichen Gestank. Weißt du, was das heißt? Wir sind alle von der Gnade Gottes abhängig. Wenn wir das begriffen haben, alles, was wir sind allein aus Gnaden. Du musst mit Petroleum eingerieben werden. Und es wäre vielleicht eine ganz tolle Lösung, statt einen Salbungsgottesdienst mal Petroleumgottesdienst. Alle Gotteskinder, die zur Gemeinde gehören wollen, die werden mit Petroleum schön eingerieben. Öl des Heiligen Geistes. Salbung Gottes. Dann riechst du gleich. Weißt du, dann bist du plötzlich, bist nicht besser und bist nicht schlechter wie der andere. Weil wir dünkeln, wir haben so einen Standesdünkel alle. Wir denken, die anderen sind besser wie wir oder wir sind besser wie die anderen und so weiter. Nein, Gott will, dass alle den gleichen Geschmack haben. Das gleiche Gefühl haben. Dass sie alle Jesus empfinden, die Gegenwart des Herrn empfinden. Und dann hören wir auf, einander zu beißen, zu fressen. Und zu zwicken und zu kitzeln oder zu reizen oder zu provozieren. Zu herausfordern. Nein, da hört alles auf. Gott begegnen. Die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wiedergeborene Gläubige, sie werden vom Heiligen Geist geleitet. Sie haben einen Geschmack, ein Gespür vom Heiligen Geist. Sie merken, ich brauche Gott genauso wie der andere. Ich bin nichts Besonderes und auch nichts Schlechteres. Ich bin das, was ich bin, Kind Gottes. Finde deinen Platz, wo Gott dir begegnen kann. Und du brauchst einen einsamen Platz, um die Gegenwart Gottes zu erleben. Wo du mit Gott reden kannst, wo du dein persönliches Wunder empfängst, dein persönliches Bibelwort. Weißt du, hier in der Predigt hören alle das Wort, alle verstehen es, aber du brauchst dein persönliches Wort Gottes. Und das passiert, wenn du mit Gott Umgang hast. Finde das Allerheiligste, nicht nur das Heiligtum, sondern finde das Allerheiligste, wo du nur und Gott da bist, sonst niemand. In das Allerheiligste durfte nur der Priester einmal im Jahr. Und du musst auch diesen Platz finden, wo du einmal am Tag mit Gott Gemeinschaft hast, im Allerheiligsten. Finde die Kammer, die eine Tür hat zum Verschließen. Wenn du überleben willst, brauchst du das. Du musst Gott treffen, die Gegenwart Gottes. Deine Seele muss mit ihm reden. Du triffst alle möglichen Leute, aber das ist vergeblich und umsonst. triff den Herrn. Triff den Herrn, bevor du die Leute triffst. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 17, da heißt es, dass Johannes auf der Insel Patmos dort ausgesetzt wurde. Das war die Todesinsel, kahle Insel, im Pech getaucht. Und dann heißt es, und er sah das Angesicht des Herrn. Das ist ganz arg wichtig. Er sah das Angesicht des Herrn. Da liegt auf diesem Felsen, im Koma wahrscheinlich, liegt dort und er sieht das Angesicht des Herrn. Er sieht Jesus, weiße Haare, Augen wie Feuerflammen und so weiter und so weiter. Und Geschwister, das ist so wichtig. Bevor du die Apokalypse siehst, die Endzeit siehst, die Gerichte siehst, die Katastrophen siehst, die Probleme siehst, die Krankheiten siehst, die Nöte siehst, alles mögliche, sollst du erst den Herrn geschaut haben. Und erst wenn du den Herrn geschaut hast, dann kannst du diesen Dingen in die Augen gucken und sagen, ich weiß, hinter mir ist jemand. Jemand steht über mein Leben. Ich habe den Herrn geschaut, Augen wie Feuerflammen. Der Alte wird sogar dort angeführt. Weißes Haar, den Herrn geschaut. Und es ist so wichtig, bevor du morgens aus dem Bett steigst, du sollst den Herrn geschaut haben. Bevor du Krankenbesuch machst, du sollst den Herrn geschaut haben. Bevor du zum Rechtsanwalt gehst, zum Gericht gehst, du sollst den Herrn geschaut haben. Bevor du eine Entscheidung triffst, du sollst den Herrn geschaut haben. Dann machst du es mit links. Dann läuft alles spielend. Dann nimmst du es auch nicht mehr zu Herzen. Dann ist ein Panzer zwischen dir und der Welt. Eine Mauer, das berührt dich nicht, trifft dich nicht. Denn ich möchte nicht Johannes gewesen sein auf der Insel dort. Da das unser Jahrtausend geschaut. Raketen, Atombomben, Computer, alles geschaut. Dieses Malzeichen, das man weder kaufen noch verkaufen kann, Computerzeitalter, Zeitalter Kybernetik, hat alles gesehen. Und das alles zu verkraften, die ganzen Gerichte und Katastrophen, ein Drittel der Menschheit stirbt, weißt du, wie viel das ist? 2 Milliarden heute. Und das alles sieht er und steht immer noch da und betet, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, die Gegenwart Gottes. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, kannst du alles ertragen. Manche Leute sagen, ich kann es nicht verkraften. Du kannst nicht verkraften, weil du nicht in der Gegenwart Gottes bist. Wärst du in der Gegenwart Gottes, kannst alles verkraften. Unser Problem ist, dass wir es nicht verkraften waren. Wir sind den Dingen zuerst konfrontiert worden und nicht dem Herrn. Wir sollen zuerst die Konfrontation mit dem Herrn haben. Zuerst ein Rendezvous mit dem Herrn haben. Zuerst ein Gespräch mit dem Herrn haben. Zuerst den Herrn berührt haben. Und dann, Welt, gute Nacht. Dann Probleme. Dann kommt ihr mal dran. Dann werden wir euch jetzt anpacken. Und so weiter, zuerst den Herrn geschaut zu haben. Das ist, komm in die Gegenwart Gottes. Dann schaffst es. Thomas ist dem Herrn begegnet. Weißt du, ich kann nicht glauben. Du kannst nicht glauben. Und du wirst auch nicht glauben können. Und du kannst Glauben nicht lernen. Den Glauben, den wir für den Himmel brauchen, kann man nicht lernen. Den kann man auch sich nicht irgendwie holen und einkaufen. Nein, diesen Glauben muss uns von oben geschenkt werden. Und wie passiert das? Thomas, ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Und der Herr hat es gehört, dass er nicht glauben kann. Und wenn du ehrlich bist und sagst, ich kann nicht glauben, dann steht plötzlich Jesus vor dir und sagt, Thomas, Bruder Thomas, komm mal her. Leg deinen Finger in meine wunde Hände. Und dann, weißt du, was dem Thomas gefehlt hat zu dem Augenblick, dass er nicht glauben konnte? Die körperliche Berührung des Herrn. Du brauchst eine körperliche Berührung des Herrn. Nicht nur, dass dein Geist Jesus erfasst. Von der Bibel weiß ich alles. Weißt du, da bin ich perfekt, also ich weiß alles. Und ich kann alles widerlegen und belegen. Aber ich brauche die körperliche Berührung. Weißt du, mein Geist weiß, meine Seele verlangt, aber mein Körper muss auch mitmachen. Und ich brauche diese körperliche Berührung. Leg. Und was macht unser Bruder Thomas? Braucht kein Anbetungsseminar, kein Lobpreisseminar mehr, kein Glaubenskurs mehr, gar nichts. Braucht keine Bibelstunde mehr, keine Bibelschule mehr. Mein Herr und mein Gott! Das musst du musst es hören. Da haben die Juden draußen gedacht, was ist da los bei den Frommen dort? Mein Herr, mein Gott, mein Herr. Und du siehst diese Begeisterung, weil aus diesen Worten, mein Herr, mein Gott, da klingt Leben, da klingt Kraft. Mein Herr und mein Gott. Ich kann den Bruder Thomas so gut vorstellen, weil ich selber manchmal in solchen Stunden war. Ich kann nicht glauben, bis ich nicht wieder eine körperliche Erfahrung mit Gott mache. Und du brauchst nicht nur im Geist Gegenwart, die Gegenwart Gottes, dass du erlebst, du brauchst auch im Körper die Gegenwart Gottes zu erleben. Und manchmal brauchen wir das. Es ist seelisch. Ich weiß, dass es seelisch ist und Gott möge es vergeben. Weißt du, dass ich spüre? Oh, heißer Strom, kalter Strom, was weiß ich, welcher Strom auch immer. Weißt du, ich brauche Erfahrungen, wo ich, wie hier die Leute auf dem Söller, was haben die erlebt? Plötzlich ein Wind Gottes kam. Der Wind, der aus dem Tempel auszog, von dem Flavius schreibt, der Wind zog aus dem Tempel raus. Weh, weh, weh. Dieser Wind zog in dem Söller rein und sie spürten diesen Wind des Heiligen Geistes durch die Räume, durch diese Halle wehen. Und dann sahen sie auf einen jeden von ihnen Feuerzungen. Stell mal vor, auf dir, auf deinen Kopf brennt Feuer. Plötzlich bist du eine halbe Kerze. Feuer. Plötzlich auf jeden und die verbrennen nicht. Es ist das gleiche Feuer, das an dem Busch bei Moses brannte. Das gleiche Feuer. Und zwar alle 120, alle waren eins. Und das Haus ist nicht abgebrannt. Der Heilige Geist wie Feuerflammen. Der Heilige Geist kommt mit Feuer. Und das ist, was Jesus sagte, oder was Johannes sagte, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Du spürst was, du erlebst was, du erkennst was, das gehört, das Erlebnis des Geistes ist das Erkennen. Du erkennst etwas, das ist die Gegenwart Gottes. Und du musst nur ein Bibelwort lesen und plötzlich wirst du so verblüfft, Mensch, ich habe schon 20 Jahre lese ich diese Stelle, noch nie aufgegangen, aber plötzlich ist es aufgegangen. Was ist passiert? Du hast die Gegenwart Gottes erlebt. Gott hat deine Augen geöffnet, deinen Horizont geweitet, die Gegenwart Gottes erlebt. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Suche die Gegenwart Gottes und dann wirst du Licht in deinem Leben haben. Suche die Gegenwart Gottes. Wenn du das erreichst, dass du Jesus gefunden hast. Warum konnten wir nicht austreiben, haben die Jünger gesagt. Sie sind noch nicht zu Jesus gekommen und als sie dann den Besessenen zu Jesus brachten, hat er das gemacht. Wir haben so viele Probleme, die wir nicht lösen können. Und wir versuchen, im Namen Jesu, oh, und dann geht's los. Und da rattern wir mit dem Maschinengewehr. Weißt du, was du machen solltest? Dein Problem nehmen und zu Jesus bringen. Herr, mach du das. Du kannst nicht. Und du sollst nicht rattern da. Vergiss das. Er ist der Sieger. Er ist der Überwinder. Er hat alle Macht, er hat alle Gewalt und er ist alle Tage bei uns. Selbst wenn wir Christen sind, wir verlieren die Gegenwart Gottes. Wir werden selbstständig, autonom. Ich weiß, wie es gemacht wird. Im Namen Jesu raus, der Nächste bitte. Nein. Selig sind, die geistlich arm sind, die immer hilfsbedürftig sind, die nicht wissen, wie es gemacht wird. Wenn du die Gegenwart Gottes erleben möchtest, dann musst du immer hilflos sein. Denn der Herr ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Die meisten erleben nicht die Gegenwart Gottes, weil sie denken, oh Herr, ich bin stark, ich habe es gelernt, ich habe studiert, ich habe einen Titel, ich habe das und ich kann's. Du sagst. Und du kannst doch nicht, wenn es darauf ankommt. Und dann nur Pannen und Pleiten begleiten deinen Weg. Deshalb, lass uns schwach sein. Schade gar nicht. Deshalb sagt Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Du erlebst die Gegenwart Gottes in der Stille und das Nächste in der Schwäche. Rufe mich an in der Not. Lass doch dein Problem zu einer Not, zu einer Katastrophe werden. Treib so weit und sag, Herr, noch mehr drauf. Ich weiß, es ist verrückt, was ich sage. Aber wenn ich schon durch muss, dann alles drauf. Dann nehme ich alles mit. Denn dann schreie ich erst richtig. Weißt du, erst, Heiland, hilf mir bitte. Weißt du, das ist nicht kein richtiges Gebet. Heiland, hilf mir bitte. Rufe mich an in der Not. Weißt du, solange das Wasser nur bis zu Knien ist, ist nicht tief genug. Bis zur Hüfte ist auch nicht tief genug. Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dann steht das Wasser richtig. Und dann kann Gott uns helfen. Weißt du, solange nur die Füße nass sind, oh Herr, ich guck mal, ich kann doch immer noch auf dem Wasser gehen. Zwar nasse Füße, aber das ist nicht schlimm. Herr, hilf mir. Und in dem Moment greift der Herr beim Petrus ein. Komm in der Gegenwart Gottes, komm da, wo Gott sich offenbart und nach der Methode, wie Gott sich offenbart. Du musst die Methode Gottes entdecken, wie er arbeitet. Halt dich an dem Gesegneten Gottes, ist so wichtig. Wenn du schon selbst keinen Segen hast und ich weiß, wie das läuft, dann halte ich an Menschen, die gesegnet sind. Und Gott hat immer wieder Menschen benutzt, um sich da einzumogeln. Ich denke nur an diesen Kämmerer aus Äthiopien. und der hat sich eine tolle Schrift gekauft, Jesaja-Rolle in Jerusalem. Und er liest dort und Gott schickt den Philippus zu dem Mann und sagt, halt dich an diesem Wagen. Und dann kommt dieser Philippus und fragt, guter Mann, verstehen Sie auch, was Sie hier lesen? Und dann erklärt er, und du siehst dann, die Gegenwart Gottes, wenn die Gegenwart Gottes einen übernimmt. Und das ist ein Zeichen, du erklärst die Bibel und am Schluss erklärt er dir nachher die Bibel. So, und dann sagt er, Bruder, plötzlich sind sie Brüder, Bruder, da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Und der Philippus ist weg. Ist nicht mehr nötig. Weißt du, die Gegenwart Gottes ist der Moment, wo wir dann weiter denken, weiter arbeiten. Dann ist die Gegenwart Gottes, hat die Gegenwart Gottes gegriffen. Wir stoßen an, wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Und nachher brennen die, dann kannst du nicht mehr bremsen. Und der Äthiopier ging nach Hause und hat sein ganzes Land bekehrt. Und wir haben bis heute diese äthiopische Kirche. Und ich habe hier einen Bischof der äthiopischen Kirche mal auf dem Kirchentag getroffen. Dann sagt er zu mir, ich wollte wissen, wo die Bundeslade ist. Die Bundeslade ist bei den Äthiopiern, mein Bruder. Okay, unser Bruder, äthiopischer Bruder ist da. Die ist bei den Äthiopiern, die Bundeslade, die im Tempel stand. Wie auch immer die dort hingekommen ist. Dann sagt er, ja, wir haben die. Und wir machen kein großes Theater. Und wir Äthiopier, wir sind viel besser dran wie die Juden. Die Juden haben das Alte Testament und das Gesetz und so weiter und Moses. Und wir haben auch noch Jesus. Denn sie haben Jesus angenommen. Und dieser Finanzminister, der hat nach Hause gebracht und sagt, Leute, was ich erlebt habe, das werdet ihr nicht für möglich halten. Wenn du die Gegenwart Gottes erlebst, dann muss man nicht mehr sagen, sei ein Missionar, bezeuge Jesus Christus, bekenne ihn vor den Menschen. Du, dann explodierst du an jeder Straßenkreuzung und sagst, mein Enkel jetzt, der gestern, am Sonntag, steht an der Tür. Und sagt, Gott segne dich, Gott schütze dich, Gott sei mit dir. Mein Sohn sagt ja, sag mal, was hat denn mein Sohn oder mein Enkel? Ja, der will Prediger üben wahrscheinlich, oder was weiß ich. Weißt du, da packst du und dann meint, und er meint wirklich ernst, der Herr segne dich, der Herr schütze dich, der Herr sei mit dir. Jeden Mal hat er so einen Spruch da gehabt. Und dann ging sogar raus und noch den die er nicht erwischt hat, er noch draußen gratuliert. Weißt du, wenn du vom Heiligen Geist gesegnet, berührt bist, kannst du nicht lassen. Da muss dir niemand sagen, bitte geben Sie Zeugnis, bekennen Sie Jesus und so weiter. Da kommst du hin, nach 3 Minuten, du fängst beim Wetter an und hörst beim Himmel auf. Und Herrn und so weiter. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Und die Bibel sagt, Petrus sagt, wir sind nicht gefolgt klugen Fabeln, menschlichen Worten und so weiter, sondern wir haben es gesehen, wir haben es betastet, wir haben es erlebt. Körperliche Berührung. Halte dich also an Menschen, die Gott kennen, die Gott erlebt haben und die werden dir weiterhelfen. Und da beginnt das wahre Leben. Wenn du in der Gegenwart Gottes kommst, plötzlich, musst du gar nicht mehr sagen, plötzlich nach ein paar Minuten bezeugst du Jesus, und ich das verstehe, das ist das Evangelium. Saul von Tarsus wird bekehrt, nach 3 Tagen predigte von Jesus. Und war in so einer Kraft, in so einer Dynamik, dass sogar alle perplex sind. Leute werden perplex, wenn du die Gegenwart Gottes erlebst. Verstehen dich nicht mehr. Wie macht er das? Also zuerst, da war er so fromm und so scheinheilig und so selbstgerecht. Und was weiß ich, was du alles vorher gewesen bist. Und jetzt steht alles auf dem Kopf. Plötzlich verstehen die Welt nicht mehr. So viel hat sich dann geändert. Die Gegenwart Gottes macht uns von einer Sekunde auf die andere zu ganz anderen Menschen. Plötzlich bist du ein anderer Mann. Als der Heilige Geist über die Menschen kam, sind sie andere Menschen geworden. Gott kann viele nicht weiterführen und seine Gegenwart nicht offenbaren, weil sie immer noch an den Alten hängen. Sie haben sich vom Alten noch nicht getrennt. Und zwar nicht radikal genug. So ist es so wichtig, dass du radikal dich von all dem Alten trennst und dann kann Gott was Neues anfangen. In der Gegenwart Gottes passieren wunderbare Dinge, das staunst du. Ohne die Gegenwart Gottes gehst du abwärts, 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 abwärts. Mit der Gegenwart Gottes gehst du aufwärts, aufwärts, aufwärts. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Gott war mit Israel 40 Jahre lang. Und das ist ein paar Sachen sind mir da wichtig. Weißt du, 40 Jahre lang versorgt mit Manna, versorgt mit Wachteln, versorgt mit Wasser, versorgt mit all diesen wunderbaren Dingen. Jetzt hat doch, Wissenschaftler haben jetzt in Israel in der Negev-Wüste entdeckt, dass unter der Negev-Wüste ein ganzes Reservoir vor Wasser ist, dass man wenigstens 50 Jahre lang Israel mit Wasser komplett versorgen konnte. Ich muss vorstellen, unter der Wüste Negev, in der Negev-Wüste auf der Halbinsel Sinai, hat man so viel Wasser entdeckt, und zwar aus der Eiszeit. Wasser aus der Eiszeit. Deshalb verstehe ich heute, dass das Wasser aus dem Felsen kommen wollte. Da war so ein starker Druck, als der heilige Gott runterkam und Israel begleitet. Da war unten in diesem Urgesteinwasser, da war so ein Druck, dass es aus dem Felsen 40 Jahre lang Wasser floss. Und Gott und die Wissenschaftler haben gesagt, Israel hat sowieso Wasserprobleme und die können aus dieses Wasser, mit diesem Wasser Israel bewässern, 40, 50 Jahre spielend. So viel Wasser ist da unten. Natürlich, man muss hochholen. Man muss das hochholen. So, wie war das möglich, oh Gott, dass du deine Gegenwart mit Israel damals, Feuersäule und Wolkensäule und all das gegeben hast? Das sind drei Sachen, drei Männer oder drei Personen spielen eine ganz große Rolle auf dem Weg von Ägypten bis ins gelobte Land. Da war Moses, da war Aaron und da war Miriam. Und jedes Mal, wenn einer von diesen starb, hörte eine Segnung Gottes auf. Als Miriam starb, verschwand die Wolkensäule. Miriam ist ein Bild für Anbetung. Wenn Anbetung aufhört, hört das Manna auf, auch Aaron, beim Aaron hörte das Manna auf und beim Moses, da, als er starb, da hörte überhaupt alles dann auf. Und zwar, da mussten sie selber kämpfen und selber arbeiten und selber vorwärts gehen und selber gucken, wie sie da durchkommen. Diese heiligen Menschen, weißt du, das ist Gegenwart Gottes. Menschen, die mit Gott wandeln, die von Gott berufen sind, die von Gott qualifiziert sind, die von Gott zubereitet sind. Ich kann nicht. Und du siehst dann unser Moses. Ich habe eine schwere Zunge, Herr, ich kann nicht sprechen. Und stottert plötzlich, obwohl er sehr beredet war und Rhetorik studiert hat, der gute Mann. Kann nicht sprechen. Aber solche Menschen benutzt Gott, um sein Reich zu bauen. Und die bringen die Gegenwart Gottes. Und wenn diese Menschen sterben, geht wieder alles zurück. Und deshalb, wir brauchen Heilige in unserer Gemeinde. Wir brauchen Heilige in unserer Welt. Wir brauchen Miriams, wir brauchen Aarons und wir brauchen Moses. Wir brauchen diese Menschen. Und wenn die Gegenwart Gottes nicht mehr da ist, geht es bergab mit dem Volk Gottes. Ich habe noch so gute Gedanken gehabt, aber die überfliege ich. Die lasse ich euch nächstes Mal teilhaben. Die Gegenwart Gottes ist da, wo Gesegnete Gottes sind. Die machen die Gegenwart Gottes aus. Wenn einer gesegnet ist in einer Familie, reicht aus. Wenn einer gesegnet ist in einer Stadt, 10 Gerechte reichen aus, um Sodom zu bewahren, hätten gereicht. 10 Gerechte. Weißt du, 10 gesegnete Menschen, 10 Menschen, die Gegenwart Gottes haben. Und da verstehe ich das Gebet, was Abraham sprach. Und Herr, und wenn du 50 Gerechte in dieser Stadt hast, würdest du die Stadt verderben? Der Herr sagt, 50? Nein, und nie und nimmer. 50 Gerechte. 50 Gesegnete. 50 Geisterfüllte. 50 Menschen, die beten können. 50 Menschen, die Gegenwart Gottes in sich haben. Wenn hier in dieser Stadt, in diesem Land, ein paar Dutzend Geisterfüllte gesegnete Menschen Gottes wären, die Stadt würde ganz anders aussehen. 120 haben das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt, innerhalb des ersten Jahrhunderts. Du siehst auch so, was die Gegenwart Gottes bewirkt. Menschen, die gelernt haben, und die Gegenwart Gottes erlebt man, wenn man allem abgesagt hat. Fischernetze verlassen hat, Vater verlassen hat, Mutter verlassen hat, Haus verlassen hat, Hof verlassen hat, alles verlassen hat und Jesus gefolgt sind und mit Jesus weitergeht und nicht nur bis in 3 Jahre, sondern 30 Jahre des Lebens mit Jesus geht. Diese Menschen stellen ein ganzes Imperium auf den Kopf, das ganze römische Imperium, die bereit sind, alles zu verlassen, alles für Kot zu achten wie Paulus. Die stellen die Welt auf den Kopf. Also 50 Gerechte. Lass uns für 50 Gerechte für Berlin beten. Oh, dann habe ich gute Hoffnung. Halleluja. Da habe ich gute Hoffnung für diese Stadt. Wenn die sterben, geht es mit dem Volk Gottes bergab. Ohne der Gegenwart Gottes jetzt ganz schnell, bist du immer bitter, grantig, bist du depressiv, schwermütig, fassungslos. Dir fehlt etwas. Dir fehlt etwas Entscheidendes, dir fehlt Saft. Die fehlt Energie, die fehlen Vitamine, geistliche Vitamine. Die Gegenwart Gottes ist das, was das in dein Leben in Bewegung bringt. In der Gegenwart Gottes aber, meine Lieben, und das ist, was ich noch sagen möchte, komm in die Gegenwart Gottes. Egal, suche Jesus und sein Licht. Egal, was passiert, egal, was wie dein Leben aussieht, egal, wie schlecht du dran bist, suche den Herrn. Und ich sage dir eines, da löst sich alles auf. In der Gegenwart Gottes lösen sich die Krankheiten auf. In der Gegenwart Gottes lösen sich alle Ängste auf. In der Gegenwart Gottes lösen sich alle Widerstände auf. In der Gegenwart Gottes lösen sich alle Anfechtungen, Versuchungen und was weiß ich, das ganze Gepoltere hört auf. Und jedes Problem schmilzt wie Schnee, wenn die Sonne kommt. Die Gegenwart Gottes. Nur in der Gegenwart Gottes kannst du auch richtig dienen, richtig funktionieren. Als Mensch auch wirst richtig geführt in der Gegenwart Gottes. Du brauchst die Gegenwart Gottes. Nur in der Gegenwart Gottes bekommst du die richtige Sicht für die Dinge, kannst die Dinge richtig beurteilen und sagen, es geht alles vorbei. Alles, was der Antichrist verzapft, alles, was die Welt macht, alles, was mir begegnet, das geht alles vorbei. Wie gewonnen, so zerronnen. Gar nicht so wichtig, gar nicht so dramatisch, ist alles nur begrenzt, 10 Tage. In 10 Tagen ist dein Problem vorbei. Denn die Gerichte Gottes, die plagen, wenn ich so die Bibel lese, 10 Tage alles. 10 Tage. Überleg einmal, du hast heute ein Problem, bringst Gott, komm in die Gegenwart Gottes, nach 10 Tagen ist das alles Luft. Alles hat sich aufgelöst, alles geplatzt, alles vorbei, alles beendet. Die Gegenwart Gottes. Ganz schnell ein paar Bibelworte noch. 2. Mose 3, Vers 1 und folgendes. Gott sagt, ich bin da. Der gegenwärtige Gott, so heißt er, ich bin da, hat zu euch gesandt. Und weiter sprach er zu Moses, sagte die Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Und das ist mein Name. Für immer, von allen Generationen oder für alle Generationen. Ich bin da. Weißt du, du solltest eines wissen, wie Gott heißt. Für mich heißt Gott, ich bin da. Gott ist da. Gott ist hier. Gott ist nicht morgen erst der Gott und übermorgen oder er war nicht gestern. Gott ist da. Du solltest dir immer bewusst sein der Gegenwart Gottes. Gott hat seinen Namen uns zurückgelassen, wie du das denn auch übersetzen möchtest jetzt. Aber zuerst einmal dieses, ich bin da. Du hast ein Problem, er sagt, ich bin da. Du hast ein Leiden, er sagt, ich bin da. Du hast eine Angst, ich bin da. Und dann kannst du in den Keller gehen und ohne musst dich nicht mehr fürchten. Ich bin da, er ist da. Ich bin da. Und du solltest diese Stimme hören, diese Stimme des Herrn. Und das ist die Gegenwart Gottes. Du hast Angst, wälzt dich von einer Seite auf die andere, links gebacken, rechts gebacken am Schluss, bist richtig durch. Ich bin da. Und in dem Moment, wo du das hörst, ich bin da, ist dein Problem gelöst. Und ich spreche das aus Erfahrung. Ich habe viele Probleme, mir geht es nicht besser wie euch. Ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt, aus Fleisch und Blut. Und so weiter. Und ich hatte ein Problem vor einigen ein Jahr, 2 Jahre werden es ja sein. Ich habe mich von einer Seite gedreht, auf die andere Seite gedreht. Es geht nicht. Und es geht so nicht. Ich konnte wenden, wie ich wollte. Es geht nicht da. Und dann habe ich gesagt, Heiland, ich weiß nicht mehr. Ich möchte schlafen. Es ist eigentlich die halbe Nacht schon vorbei. Und bin immer noch nicht weitergekommen. Und plötzlich höre ich ein Wort. Ich bin da. Und das ist bei mir gezündet wie ein Blitz. Plötzlich wusste ich, ich brauche keine Angst am Mensch, ich wälz mich und begreife nicht, dass er da ist. Und solange er da ist, alle Tage bis an der Weltende, solange er da ist, muss ich mich doch nicht kümmern. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, es ist doch dein Geschäft, es ist deine Arbeit, es ist dein Werk. Muss ich deine Arbeit machen, sorg doch du selber für dein Werk. Ich habe also gewälzt. Und dann sagt er, ich bin da, ich bin da. Es hat mich so erlöst, als ich hörte, er ist da. Du brauchst dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Und lass zwischen dir und deinem Gott nichts dazwischen kommen. Und höre immer wieder, wenn du, je größer die Not ist, desto stärker und lauter solltest du hören, ich bin da. Und das ist nicht, dass du dir einbildest und dir einsuggerierst, du kannst viel einbilden. Und Bildung ist auch eine Einbildung ist auch eine Bildung. Ich bin da, nein. Du musst dir nicht vorsagen und dir nicht vorbeten, sondern du musst es hören. Ich bin da. Du brauchst auch keine Erklärung. Wie heißt er jetzt? Wie sieht er aus? Wie alt ist er? Was kann er? Was hat er? Nein, er ist da. Noch ganz schnell. Psalm 27, Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn und das hätte ich gerne. Du auch, ich auch. Eines bitte ich vom Herrn. Nur ein Gebetsanliegen, lieber Gott. Und das hätte ich gerne, wünschte etwas und machte das Gebet so schwer wie nur möglich. Und weißt du, was dieser David, dieser gute Mann sich wünscht? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte mein Leben lang und schauen könnte die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Das hätte ich gerne. dass ich in deinem Hause bleiben könnte, dass ich in deinem Gottesdienst bleiben könnte. Weißt du, was das heißt, Gottesdienst? Dass Gott mir dient. Wir haben ganz verkehrte Bezeichnung für Gottesdienst. Wir denken, ich kann Gott dienen. Was kann ich als armer, elender Sünder Gott bringen? Ich kann gar nichts. Die paar Kerzen anzünden, ein bisschen Weihrauch versprühen oder was weiß ich sonst, irgendwas. Was kann ich oder die paar Cent und die paar Euros und so weiter dem lieben Gott geben? Was kann ich? Weißt du, ich möchte deine Gottesdienste sehen, wie du den Menschen dienst, wie du den Menschen begegnest, wie du die Menschen wieder aufrichtest. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Deine Gegend, das ist, was wir erleben wollen. Das bitte ich, Herr. Eins, ich möchte deinen Dienst erleben, Gottesdienst. Und ein Tempel schauen. Und weißt du, dieser Tempel schauen, das ist nicht der alte Tempel von Jerusalem, sondern das ist der Tempel des Heiligen Geistes, das du und ich bin. Ich möchte den Tempel sehen, wie du diesen Tempel wiederherstellst, auf Hochglanz bringst, die Herrlichkeit Gottes wieder in diesen Tempel einzieht. Ich will deinen Tempel sehen. Dieser Tempel stand noch gar nicht, als David dieses Gebet schrieb. Das ist ganz was anderes gemeint. Natürlich legen die Leute alles für sich aus, wie sie es brauchen. Und dann noch ein Vers, Psalm 34, Vers 18. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig. Und wenn du in Not bist, und das habe ich jetzt nur ein Wort für Menschen, die in besonderer Not sind. Psalm 34, 18 und 19. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Wenn die Gerechten schreien, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Herr hört das Schreien der Gerechten. Und er rettet sie aus all ihrer Not. Bist du so einer, der zerschlagen ist, zerbrochen ist, down? Du hast dieses Down-Syndrom, geistlich. Weißt du, was das auch immer heißt? Down-Syndrom, unten. Immer die gleiche Richtung, immer der gleiche Trott, immer das gleiche Problem. Ja, da darf nichts aus der Reihe kommen. Weh, wenn was anders kommt, dann ist alles durcheinander. Das ist das Down-Syndrom, die Folge des Down-Syndroms. Wehe, wenn da was anderes kommt. Bist du so und du schreist zum Herrn hier, wenn die Gerechten schreien. Geschwister, wir haben das Schreien verlernt. Wir haben das Schreien verlernt. Lieber Gott, hilf uns. Herr, erbarm dich unser. Du sollst schreien. Herr, es brennt! Und da ist plötzlich die Feuerwehr da. Hilfe! Da kommt gleich Rotkreuz oder Malteser oder Johanniter oder wie sie alle auch heißen mögen. Da kommen sie alle angerast und wollen dir helfen. Wir sollen wieder zum Herrn rufen. Geschwister, ich denke, das ist auch mal wichtig. Rufe zu dem Herrn. Und er hilft den Gerechten und er weiß, dass du gerecht bist und dass du ehrlich meinst. Er hilft den Ehrlichen. Weißt du, nicht den Unehrlichen. Gerechte, ich möchte es jetzt mal ein bisschen breiter ausdehnen, also nicht nur die Scheinheiligen, sondern ich meine, wenn du wirklich ehrlich zum Herrn bist, wirklich ehrlich sagst, Herr, guck mal, ich habe jetzt alles probiert, ich habe alles gemacht, ich habe alles gegeben, ich habe alles gesagt, ich habe alle Gebete schon aufgesagt, die es überhaupt gibt und so weiter. Jetzt, Herr, meine Not, ich kann nicht mehr, jetzt bist du dran. Und Gott greift ein, wenn du sagst, jetzt bist du dran. Und solange wir noch alles machen, ich kämpfe, ich rede, ich werde hingehen und ich werde sagen, vergiss das alles, klappt nicht. Herr, jetzt bist du dran. Und dann sagt er, ich bin da. Was kann ich für dich tun? Ich bin da. Gott hilft den Gerechten, die zu ihm schreien. Und Gott schafft Recht den Auserwählten, die ihn sogar zu ihm Tag und Nacht rufen, Leute. Vielleicht musst du manchmal so 24 Stunden mal durchbeten und durchschauen, aber du schläfst noch. Schlafen ist genauso wichtig, denn der Herr gibt manchmal den Seinen im Schlaf. Dieses Schreien ist nicht mit Worten, nicht mit der Stimme. Viele Leute denken, sie müssen mit der Stimme brüllen, laut, je lauter, desto besser. Vergiss es. Die Seele muss mit Gott reden. Die Seele muss Verbindung mit Gott bekommen. Halleluja, lass uns aufstehen. Gott sagt, ich bin da. Und Gott ist heute Abend hier. Egal, was du brauchst. Wenn du nichts brauchst, ist es auch schön. Aber Gott ist da. Wenn du was brauchst, du darfst zu ihm kommen. Und vielleicht brauchst du heute nicht. Aber komm und sag, Herr, ich brauche dich. Ich brauche wieder dich. Ich möchte nicht leer nach Hause gehen. Ich möchte dich nach Hause nehmen. Und du nimmst Gott nach Hause, wenn du den Namen des Herrn nimmst. Segnen ist nichts anderes, als mit Gott die Menschen belegen. und möchte, sollst mit Gott belegt werden. Deine Tasche soll mit Gott belegt werden. Dein Brot, das du Wasser und Brot ist, soll mit Gott belegt werden. Segen ist mit Gott belegt sein. Halleluja. Vater, ich danke dir für meine Geschwister, ich danke dir für die Gemeinde und ich danke dir, dass du da bist, dass wir deine Gegenwart erleben dürfen auf Schritt und Tritt. Manche Leute können es nicht fassen, aber Herr, wir können dich erleben, wenn wir wollen und wenn wir dir Platz machen. Solange wir dir im Weg stehen, Herr, solange wir selber alles machen und versuchen und unternehmen und uns bemühen, kannst du nicht viel tun. Lass uns auf Seite treten, Herr. Gib uns den Mut und den Zivilcourage, nach links oder nach rechts zu treten und sagen, Herr, geh du vor. Und dann sagst du, jetzt bin ich da. Jetzt werde ich dein Problem in die Hand nehmen. Jetzt werde ich die Krankheit behandeln. Jetzt werde ich die Sorge mal untersuchen. Jetzt werde ich deine Ängste beseitigen und deine Ängste ordnen. Jetzt werde ich Ordnung in dein Leben bringen. Ich muss in dein Haus einkehren, sagte Jesus. Herr, und das sagst du auch zu uns heute Abend. Du musst zu uns einkehren. Komm, Herr Jesus. Und komm, Herr Jesus, und sei du nicht nur unser Gast, der wieder mal geht. Nein, bleibe der Herr unseres Lebens. Wir möchten dir alles übergeben. Wir möchten dir alles vermachen, Herr. Und wir möchten dir alles anvertrauen. Und wir möchten mit dir alles ordnen. Komm in unser Haus und bleibe bei uns. Halleluja. Bleibe bei uns auch heute Nacht, wenn wir nach Hause gehen. Amen.